18:20, das Abendjournal live bei Kontrafunk. Es ist die Kontroverse des neuen Jahres und sorgt überall für Diskussionen, von der hohen Politik bis in die Chaträume der sozialen Medien. Die Extraktion des venezolanischen Diktators Maduro, verübt durch Truppen der USA auf Anordnung von Donald Trump. Viele fragen, darf man denn das? Andere jubeln, vor allem die 8 Millionen Flüchtlinge, die in den letzten Jahrzehnten das Land verlassen mussten. Die einen berufen sich auf das Völkerrecht, die anderen auf die notwendige Befreiung aus dem Joch eines brutalen Drogenbarons. Wir haben zu diesem Thema bei uns in der Leitung den Journalisten, Autor und Kontrafunk-Kollegen René Zeyer. Er arbeitete unter anderem als Auslandskorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Havanna und schrieb für Medien wie Stern, Geo und die Schweizer Illustrierte. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Und als zweiten Gast, das ist ein Novum heute, weil wir versuchen wirklich ein Streitgespräch mit unterschiedlichen Positionen. Wir haben den Herrn Markus Krall bei uns in der Leitung als deutschen Ökonomen, Unternehmensberater und Autor. Er studierte Volkswirtschaftslehre und arbeitete in leitenden Funktionen der Finanzbranche. Dem kritischen Hörer und Leser im deutschsprachigen Raum ist er wohlbekannt. Herzlich willkommen, Herr Krall.
Danke für die Einladung.
Ja, wir müssen als erstes mal ins Thema einsteigen. Was ist passiert, haben die meisten aus Radio und Fernsehen wahrscheinlich zur Genüge gehört. Donald Trump hat Maduro herausholen lassen. Mich würde jetzt vielleicht an erster Stelle die Vorgeschichte interessieren, die sehr viele zitieren. Das Land war schon sehr, sehr lange unter Sanktionen und die einen sagen, die Sanktionen sind schuld an der Verarmung der Bevölkerung. Die anderen sagen, nein, es war die Schreckensherrschaft verschiedener Diktatoren. Herr Zeyer, wie sehen Sie das?
Nun, es war sicherlich das Versagen von Herrn Maduro und seinem Vorgänger Chavez, der an dieser Situation Venezuelas schuldig ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn ich die Adjektive kriminell, Selbstbereicherung und unfähig in den Raum stelle und dann die Frage stelle, wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen Präsident Trump und Diktator Maduro, sehe ich da keinen. Denn es handelt sich ja einwandfrei um einen Raubüberfall, in dem im venezolanischen Ölsee wieder mal die Rechtsstaatlichkeit und internationale Regeln ersoffen sind.
Zum Thema Raub möchte ich anmerken, da habe ich ein sehr interessantes Statement gelesen, weil sehr viele Menschen in den USA, also vor allem in der Trump-Administration, das überhaupt nicht als Raub sehen, sondern sie sagen, sie haben ihr Eigentum zurückgeholt, weil die USA ja vor Jahrzehnten die Ölindustrie aufgebaut hat. Und dementsprechend wurde ihnen eigentlich ihr Investment geraubt von den sozialistischen und kommunistischen Diktatoren dort. Herr Krall, wie ist das zu verstehen?
Also die Theorie klingt eingängig, zu sagen, man hat uns enteignet und deswegen wollen wir uns das jetzt zurückholen. Aber ich glaube, dass das nicht der Kernpunkt ist, um den es dabei geht. Auch wenn Trump, der ein sehr guter Populist ist und weiß, was er sagen muss, um die richtigen Knöpfe zu drücken, das natürlich gesagt hat und es ihn auch relativ wenig schert, dass wir oder das Ausland generell jetzt sagt, natürlich geht es ums Öl. Ja, selbstverständlich geht es auch ums Öl. Aber was wir hier vor uns haben, ist auch nicht ein Zurückholen von Investitionen, sondern was wir hier vor uns haben, ist ein größeres geopolitisches Thema. Und das, was wir jetzt sozusagen darum herum an kleinem und großem Datenkranz sehen, überspielt dieses geopolitische Thema nur und verstellt den Blick auf das, was tatsächlich stattfindet, nämlich eine Neuordnung, nicht nur des Hinterhofes der Vereinigten Staaten im Sinne der Monroe-Doktrin, sondern auch im Prinzip eine Neuordnung des gesamten Planeten. Denn wir befinden uns in einer Umbruchphase. Und ich denke, unter diesem Blickwinkel sollten wir das Thema betrachten. Ich bin mit meinem Kontrahenten darüber einig, dass natürlich Maduro und sein Vorgänger Chavez diejenigen sind, die das ökonomische Unglück Venezuelas zu verantworten haben. Keine Sanktion der Welt kann so einen Schaden anrichten, wie 30 Jahre Sozialismus ihn anrichten können. Und man muss ja sehen, dieses Land sitzt auf den größten Rohölreserven der Welt, war das reichste Land Lateinamerikas und wurde innerhalb kürzester Zeit durch katastrophale sozialistische Politik heruntergewirtschaftet. Die Sanktionen, die kamen eigentlich erst, als das Heruntergewirtschaftetsein schon so weit gediehen war, dass praktisch ein Viertel der Bevölkerung das Land verlassen hat. Mittlerweile sind es, glaube ich, sogar 30%. Also die Sanktionen sind nicht verantwortlich für die ökonomische Katastrophe Venezuelas, sondern die sozialistische Politik dessen, der da jetzt in New York im Gefängnis sitzt und seines Vorgängers.
Was könnte die Hauptmotivation der Trump-Administration sein, da jetzt, genau jetzt zu diesem Zeitpunkt reinzugehen? Was verspricht man sich? Ist es offen kommuniziert oder sollten wir im Hintergrund Motive verorten und benennen?
Ja, wo fangen wir da an? Wie richtet sich die Frage?
Genau. Also wenn ich mal darf, ich meine, da muss man schon mal wieder sagen, dass Trump von einer dümmlichen Offenheit ist, die kaum zu überbieten ist. Das normale amerikanische Vorgehen bei der Ersetzung von unliebsamen Regierungen auf aller Welt, ich erinnere an den Irak, an Chile, war ja immer, dass hier ein Diktator oder ein Unrechtsregime beseitigt werden muss und Freedom and Democracy einkehren sollten. In dem Fall sagt er jetzt Trump ganz offen, wir werden das Land regieren, ich werde einen Nachfolger ernennen. Und statt dass er beispielsweise an die Friedensnobelpreisträgerin Machado denkt, hat er offensichtlich vor, sich mit der Stellvertreterin von Maduro, Delcy Rodriguez, einer Hardlinerin, Marxistin, zu arrangieren und dann sozusagen die Beute zu teilen. Also die USA bekommen ihren Anteil am Rohöl und der Maduro-Clan, oder wie man das immer nennen will, wird sich weiterhin bereichern können. Das Schicksal der venezolanischen Bevölkerung, nebenbei gesagt, ist doch allen Beteiligten an diesem Raubüberfall völlig egal.
Wobei man sich das jetzt, glaube ich, auch nicht so vorstellen darf, dass ich das hingehe und den Ölhahn aufdrehe. Also meinen Informationen nach sind etwa Investitionen von 80 Milliarden Dollar notwendig, um die maroden Leitungen und Förderanlagen überhaupt wieder in Schuss zu bringen, damit man dieses Öl nutzen kann. Lieber Herr Krall.
Ja, das ist richtig. Also zunächst mal sind gewaltige Investitionen erforderlich. Natürlich, wenn man bedenkt, es liegen dort 300 Milliarden Barrel, glaube ich, waren es, Öl im Boden. Das sind also gewaltige Beträge, über die man da spricht, die dann hinterher auch zurückfließen. Da lohnt sich auch eine 80 Milliarden Investition. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das Öl der entscheidende Punkt ist. Denn dieses Öl wird am Ende ganz normal auch über internationale Märkte gehandelt. Und es ist nicht so, dass es einfach abgeholt und dann nicht bezahlt wird. Das wird nicht passieren. Das ist auch in anderen Fällen nicht passiert. Das ist auch im Irak nicht passiert. Das ist auch in Libyen nicht passiert. Sondern was hier dann vor sich geht, ist, dass natürlich die Ölkonzerne zwar ihren Schnitt damit machen, aber dass das Öl im Wesentlichen zum allergrößten Teil der Wertschöpfung tatsächlich dann zu Cashflows für ein Land führte. Und daran ändert sich auch im Prinzip nichts durch das, was jetzt hier als Raubzug beschrieben wird. Ich glaube nämlich gar nicht, dass es sich um einen Raubzug handelt, sondern es handelt sich hier um eine geopolitische Maßnahme. Es ist so, dass die USA ja nicht erst seit gestern, sondern seit über 100 Jahren die Monroe-Doktrin haben. Für die, die sie nicht kennen, kurze Erläuterung, das ist eine Doktrin, die auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, wo die USA damals gesagt haben, was in unserem Hinterhof passiert, werden wir keiner anderen Großmacht überlassen. Die Monroe-Doktrin war übrigens schon ein sehr starker Faktor bei der Kuba-Krise 1962, die dann beinahe zur Eskalation mit der Sowjetunion geführt hätte. Aber heute in dieser Situation, die wir haben, nämlich in einer Umbruchssituation der Geopolitik, in einer Situation, wo die unipolare Weltordnung in Frage steht und Amerika und auch Trump weiß, dass sie in Frage steht und dass sie nicht mehr gehalten werden kann, stellt sich Amerika natürlich neu auf geopolitisch. Und es stellt sich die Frage, wie muss ich mich aufstellen, damit ich in dieser multipolaren Weltordnung nicht die letzte Geige spiele, sondern nach Möglichkeit die erste Geige. Und wenn das größte Ölvorkommen in meiner unmittelbaren Nähe und eines der größten Länder in meiner unmittelbaren Nähe dabei in zwei Dimensionen quasi nicht dem entspricht, was ich mir wünsche für meinen Hinterhof, dann wird es immer zum geopolitischen Handeln kommen, internationales Recht und Völkerrecht hin oder her. Und was sind diese beiden Dimensionen? Erstens, dass Venezuela durch seine Armut, die der Sozialismus verschuldet hat, zu einer schweren und blutenden Wunde in Südamerika geworden ist. Und dass deswegen gewaltige Flüchtlingsströme in Gang gekommen sind, die dann zum Teil auch in Amerika, in den Vereinigten Staaten angekommen sind. Und das ist etwas, was Trump nicht will. Und das Zweite ist, dass natürlich die Schwäche dieses Landes und auch die sozialistische Ausrichtung dieses Landes Landes dazu führt, dass es sich selbstverständlich nicht Richtung USA orientiert, außenpolitisch, sondern Richtung China oder Richtung BRICS. Und das ist das zweite Thema, was geopolitisch natürlich vollkommen inkompatibel mit der Monroe-Doktrin ist. Und da muss man ganz klar eine Sache sehen. Wir alle lieben das Völkerrecht. Wäre ja schön, wenn es sozusagen anwendbar und durchsetzbar wäre. Aber in einer globalen Machtfrage dieser Größenordnung wird das Völkerrecht immer zurücktreten hinter den nationalen Interessen einer Großmacht. Denn sonst ist sie nicht mehr lange Großmacht.
Es gibt ja verschiedene Stimmen dazu. Wir haben jetzt schon einige Mal über das Öl gesprochen. Ich würde gern noch ein Thema da anschneiden, und zwar der Ölhandel in Dollar. Viele sagen, weil dort dieser Handel nicht mehr in Dollar stattfand, musste dieser Überfall stattfinden. Und es wird verglichen mit Saddam Hussein, mit Gaddafi, die ja ähnliche Maßnahmen gesetzt haben. Ist das in irgendeiner Form realistisch oder ist diese Theorie eher zu verwerfen, Herr Zeyer?
Das hat sicherlich etwas für sich. Beim Fall von Saddam Hussein war es völlig klar. Er hatte angekündigt, dass er seinen Ölhandel auf Euro umstellen will. Und damit hat er dann sein Ende besiegelt. Wenn wir hier von geopolitischen Umordnungen und so weiter reden, dann müssten wir ja eigentlich akzeptieren, dass das dann so aussehen wird. Trump sagt, ich nehme jetzt mal Venezuela. Übrigens hat er auch schon angekündigt, Kolumbien könnte auch ein Fall sein. Mexiko, Nicaragua, Kuba sowieso. Und wenn ich schon dabei bin, Grönland. Und ja, beim Iran sind wir dann auch noch ein bisschen engagiert. Und dafür darf sich Putin dann die Ukraine schnappen. China darf sich Taiwan unter den Nagel reißen und dann sind wir wirklich in herrlichen Zeiten des völligen Verzichts auf jegliche globale Basisordnung, die an irgendwie man sich halten muss, kann man gleich die UNO auflösen. Also ich finde, dass man das nicht so als Realpolitik bezeichnen darf, sondern dass man ganz klar sagen muss, wir erleben hier den Rückfall in den Raubtierkapitalismus übelster Art. Und die EU, um das auch mal klar zu sagen, da bin ich mit dem Bundeskanzler Merz, es handele sich hier um ein juristisch komplexes Problem und da müsse man schauen und so weiter und so fort, überhaupt nicht einverstanden. Es ist ein Ausdruck unglaublicher Feigheit der EU, dass sie hier nicht genauso klar Stellung bezieht wie bei der Ukraine.
Um Recht oder Völkerrecht durchzusetzen, braucht es natürlich auch eine Position der Macht. Meines Erachtens wird das in der Diskussion völlig übersehen. Es gibt zwar Völkerrecht am Papier, nur wer ist mächtig genug, um es gegenüber der USA durchzusetzen und wer wäre auch bereit dazu? Es gibt natürlich einiges an Kritik aus Russland. Russland war ja verbündet mit Venezuela oder ist verbündet. China hat schon gesagt, die USA destabilisieren den Frieden in der Welt. Also hier gibt es kritische Stimmen, aber es gibt keine militärischen Drohungen meiner Wahrnehmung nach. Kommen wir zum Völkerrecht. Ist es anwendbar, was in diesem geduldigen Papier steht, Herr Krall?
Also ich habe es ja auch in meinem Kommentar auf X geschrieben, das Völkerrecht ist etwas, was wir an das wir alle gerne glauben möchten. Aber schauen wir uns doch mal an, was seit 1945 passiert ist. Im Grunde genommen ist es überhaupt nichts Neues. Es ist also in keinster Weise etwas, was jetzt quasi zum Einriss unserer bestehenden Ordnung führt. Und zwar, weil die wahrgenommene Ordnung, die dem zugrunde liegt, zu keinem Zeitpunkt existiert hat. Der Westen, in erster Linie der Westen, also weniger die Russen und weniger die Chinesen, aber in erster Linie der Westen, hat sich als Serientäter über das Völkerrecht hinweggesetzt. Im Irak, in Libyen, in Jugoslawien, im Kosovo, in Syrien, jetzt auch in Venezuela. Ich zweifle ja nicht dran an, dass es gegen das Völkerrecht verstößt. Aber die Kernfrage ist, haben wir überhaupt ein funktionsfähiges, durchsetzbares Völkerrecht? Und da ist die Antwort nein. Wir haben es nicht, sondern wir haben, und das nicht erst seit gestern und nicht erst seit diesem Vorgang, dass Amerika in Venezuela interveniert hat, kein durchsetzbares Völkerrecht. Wir haben die Fiktion eines Völkerrechts, an die wir glauben möchten. Und das ist genau unser Grundproblem der Politik in Europa und speziell in Deutschland. Wir möchten an eine Sache glauben, weil sie moralisch ist. Und es ist auch schön, dass wir das tun und das ehrt uns auch, aber das wird uns an keiner Stelle irgendwie weiterhelfen. Sondern wir werden dann auch verstehen, wie wir uns aufstellen müssen international, wenn wir die Realitäten zur Kenntnis nehmen. Das ist nicht ein Spiel, das heißt, wünsch dir was, sondern dieses Spiel heißt, so ist es. Und so ist es heißt, wir haben jetzt große Machtblöcke auf der Welt. Wir haben Russland, wir haben China, wir haben die Vereinigten Staaten und wir haben ein abgehängtes Europa, das sich jetzt, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, das Maul zerreißt, aber gar nichts beizusteuern hat und dass jetzt aus Russland und China ein paar Lippenbekenntnisse kommen und sagen, ja, das geht alles nicht und das ist schlecht und das dürft ihr nicht, das ist im Grunde genommen nichts anderes als vereinbarter Theaterdonner. Da kommt, die wissen auch ganz genau, dass es keine Wirkung hat. Das wird nur deswegen gemacht, weil es zur Aufführung gehört. Sie wissen, dass sie da nicht eingreifen können und sie wissen auch, dass sie gar nicht eingreifen wollen. Und zwar, weil sie sagen, okay, das ist der Hinterhof der USA. So wie, und das wird mit Sicherheit auch Trump so, und das mag man bedauerlich finden, die Ukraine der Hinterhof Russlands ist und auch China als aufstrebende Weltmacht seinen Hinterhof beanspruchen wird. Das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Ich bezweifle allerdings, dass das Thema Taiwan deswegen auf der Tagesordnung steht. Und zwar deswegen, weil Taiwan aus unterschiedlichsten Gründen eine zu wichtige und große Schlüsselposition beim Thema Technologie einnimmt. Der Westen kann auf Taiwan nicht verzichten. Und deswegen steht Taiwan auf absehbare Zeit wahrscheinlich eher nicht zur Disposition. Aber dass die USA auf Dauer China erklären können, dass es nicht seinen eigenen Hinterhof quasi auch unter Kontrolle hält, um seine geopolitischen Interessen durchzusetzen. Ob man das schön findet, ist dabei irrelevant. Schön finde ich es auch nicht, aber es ist eine Frage der Realität. Das bezweifle ich auf die Dauer. Das wird noch einige Jahre dauern und in diesen paar Jahren wird wahrscheinlich ein Großteil des technologischen Vorsprungs Taiwans ins Ausland verlagert, damit man strategisch weniger verwundbar ist, falls China und Taiwan tatsächlich in einen Konflikt hineinrutschen. Ich glaube nicht, dass er jetzt unmittelbar ansteht.
Wie sehen Sie die Frage nach dem Völkerrecht, Herr Zeyer?
Das ist selbstverständlich ein Lippenbekenntnis, ist mir völlig klar. Aber ich glaube, Moral sollte sich schon etwas dadurch auszeichnen, dass, wenn es auch völlig Sinn und Zweck und wirkungslos ist, man darauf besteht, dass sie eingehalten wird. Weil wenn wir diese Schranken einfach aufgeben, dann herrscht wirklich nur noch Faustrecht und Willkür und Barbarei. Und ob wir das in internationalen Beziehungen wollen, ob wir das in nationalen Beziehungen wollen, das wage ich doch zu bezweifeln. Dem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass in Havanna im Moment Staatstrauer herrscht. Und zwar deswegen, weil 32 Kubaner während dieses Raubüberfalls getötet wurden. Insgesamt übrigens schätzungsweise etwa 80 Personen. Und das wird so als Kollateralschaden, als naja gut, das kann ja passieren, selber schuld, abgehandelt. Und das ist meiner Meinung nach eine moralische Verluderung, gegen die ich mich mit meinen schwachen Kräften aufs Äußerste wehren möchte.
Gut, da gibt es die einen, die sagen, jedes Menschenleben zählt und das ist aus einer menschlichen Sicht auch völlig nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss man sagen, wie viele Zehntausende Menschen hat der Diktator umbringen lassen. Meine Herren, folgende Bitte, bleiben Sie in der Leitung. Wir machen eine kurze Musikpause, besprechen kurz, wie es weitergeht und machen danach noch ein wenig weiter. Sie hören 18:20 das Abendjournal live bei Kontrafunk und wir haben immer noch in der Leitung den Herrn Markus Krall und den Herrn René Zeyer. Wir sprechen zu Venezuela, zum Überfall der USA auf Venezuela, wenn man so will. Und meine nächste Frage an die Herren ist, was sind denn die realistischen Folgen für die Ölpreise? Was ist zu erwarten? Gehen die runter, wenn die USA hier jetzt ein großes Reservoir erschließt, sich einen neuen Markt mehr oder weniger erschließt? Wird sich das auch auf den Welthandelspreis ausweiten und darüber hinaus, dass wenn die Ölindustrie jetzt natürlich wieder, wenn es bergauf geht in Venezuela, dann würde das ja möglicherweise für die Menschen vor Ort auch gut sein, neue Arbeitsplätze schaffen, Hoffnung für das Land. Ihre Einschätzung dazu würde mich interessieren. Vielleicht beginnen wir mit Herrn Zeyer.
Ach, das mit dem geht es den Leuten vor Ort am Schluss besser, ist halt wirklich so eine Sache. Ich glaube, wenn man so die Intervention der USA in den letzten 50 Jahren weltweit anschaut, ist das eine ziemlich weltfremde Illusion, nicht? Und abgesehen vom Ölpreis möchte ich da schon noch einen anderen Punkt nochmal anführen. Der Überfall wird ja legitimiert dadurch, dass es sich bei Maduro um einen Kriminellen, um einen Drogenhändler, um was weiß ich handelt. Erstens einmal das mit dem Drogenhandel, das ist natürlich Pipifax vorgeschoben. Maduro war da sicherlich etwas involviert, aber ist völlig klar, beweisen auch alle Statistiken, Unterlagen, dass Venezuela beim Drogenhandel in den USA eine äußerst untergeordnete Rolle spielt. Das war also rein vorgeschoben, dieser Vorwand. In Wirklichkeit geht es um etwas anderes, nämlich um reine, nackte Machtpolitik. Und da muss man sich doch nochmal fragen, woher nimmt ein Präsident Trump, der sich genauso selbst bereichert, wie sich auch Maduro selbst bereichert hat, das moralische oder sonst welche Recht zu sagen, ich bin der, der Maduro verhaften darf. Machen wir da doch ein kleines Gedankenspiel. Ich meine, mit solchen Handlungen, klarer Bruch des Völkerrechts, Kriegsverbrechen und so weiter, ist Trump ja eigentlich auch ein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof in Luxemburg. Da ja die USA diesen Strafgerichtshof nicht anerkennen, müsste man eigentlich Trump auf die gleiche Art aus dem Weißen Haus extrahieren, um ihn dann vor Gericht zu stellen. Das ist eine absurde Idee, gebe ich zu. Aber wenn man die Welt so ordnen will oder wenn man es wenigstens fordern will, müsste man sich solche Gedanken ja vielleicht mal machen.
Ja, solche Gedanken machen sich ja auch andere Staaten. Russland hat ja auch schon gesagt, man könnte sich mal den Herrn Merz holen. Also die Frage ist, wie viel dieser Aspekte humoristisch zu verstehen sind oder realistisch. Aber Gedanken sind frei, sage ich da jetzt mal dazu. Herr Krall, Ihre Gedanken dazu?
Ja, ich ordne das jetzt mal unter humoristisch ein, was ich jetzt gerade gehört habe, und nicht unter realistisch. Ich glaube, wenn wir ernst genommen werden wollen, auch mit Kritik, und ob sie jetzt berechtigt ist oder nicht und ob sie realpolitisch ist oder ob sie moralisch argumentiert, wenn wir ernst genommen werden wollen, müssen wir zuerst mal quasi unseren Laden selbst aufräumen. Sonst nimmt uns eh keiner ernst. Sonst stehen wir wie ein kleiner Kläffer am Wegesrand, an dem Elefanten gerade vorbeiziehen. Das ist das, was den Europäern gerade passiert. Und deswegen halte ich nichts von dieser humoristischen Moralisiererei. Aber um Ihre ökonomische Frage zu beantworten, hier ist es so, dass es, wie man so schön sagt, es kommt darauf an. Zunächst mal wird natürlich die Reparatur der Ölversorgung aus Venezuela eine Weile dauern, aber man kann wahrscheinlich innerhalb von 2-3 Quartalen mit einer deutlichen Steigerung der Produktion und mit einer Entlastung der Weltölmärkte an der Stelle rechnen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Tatsache, dass aus Venezuela bald mehr Öl kommt, die Abhängigkeit vom Öl im Golf, insbesondere aus Saudi-Arabien und aus dem Iran, abnimmt und dass damit die Risikobereitschaft Amerikas oder anderer Player vor Ort eventuell ansteigen könnte, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass es im Golf zu einer Krise kommt, die die Ölversorgung wieder einschränken wird, durchaus im Bereich des Möglichen liegt, möglicherweise sogar ausgelöst durch die Entlastung aus Venezuela. Ob und wann das passiert, ist natürlich schwer oder gar nicht vorauszusagen, aber dass ein gewisser Zusammenhang hier bestehen könnte, liegt, glaube ich, auf der Hand. Und insofern ist es eine Frage der zeitlichen Abläufe und auch der Schritte der Player quasi im nächsten Schritt, die am Weltölmarkt und an der Geopolitik und an diesen geostrategischen Fragen beteiligt sind. Also was macht jetzt Amerika weiter im Golf? Was macht China? Wie reagiert auch China? Denn China hatte ja auch entsprechende Ambitionen, mit Venezuela ins Ölgeschäft zu kommen. Und diese dürften sich jetzt erstmal zerschlagen haben. Das heißt, China wird jetzt sich überlegen, wie sichere ich meine Ölversorgung geopolitisch und geostrategisch auf andere Art und Weise. Das sind alles, ich sag mal, Unwägbarkeiten, die in ihrer Komplexität recht hoch sind. Aber grundsätzlich wird wahrscheinlich erstmal eine Entlastung kurzfristig bis mittelfristig eintreten.
Geopolitik ist natürlich der große Hintergrund von dem Ganzen. Herr Zeyer, ja, bitte, sprechen Sie.
Wenn mein Hinweis darauf, dass wir uns doch auf gewisse moralische Grundwerte weltweit beziehen sollten, als humoristisch abqualifiziert wird, muss ich da doch entschieden widersprechen und Einspruch erheben. Ich meine, wenn wir solche Regelwerke, regelbasierte Ordnungen, zivilisiertes Verhalten nicht mehr einfordern, dann ist wirklich das Tor offen für Barbarei, Faustrecht und Willkür. Und wenn man sagt, ja, aber es nützt ja sowieso nichts, es herrscht jetzt hier Machtpolitik, das ist der ewige Widerspruch in weltweiter Politik. Entweder ordnet man sich dem unter und sagt, es ist halt so, wie es ist, oder man protestiert dagegen und versucht, solche barbarischen Zeiten zu verhindern.
Wobei hier immer noch die Frage eben ist, ob man das durchsetzen kann, dieses Recht, ja, dieses theoretische Recht, wir haben schon drüber gesprochen. Springen wir vielleicht eins weiter, weil mich wirklich die geopolitische Konstante noch sehr interessieren würde. Wir haben noch überhaupt nicht angesprochen, die meisten haben es nicht am Radar, dass es ja intensive Verbindungen gibt von Venezuela in islamische Diktaturen, beispielsweise zum Iran. Und viele sagen, naja, wenn man jetzt hier in Venezuela den Ölhahn abdreht in manche Richtungen, dann könnte es beispielsweise auch den Iran schwächen oder andere Nationen dort. Ist das relevant oder ist das eine freie Erfindung?
Also ich glaube, dass es zwar relevant ist, dass diese Verbindungen bestehen und sie haben sicher auch die Entscheidungsfindung in Washington beeinflusst, aber ich glaube nicht, dass das die Schlüsselkomponente des ganzen Themas ist. Ich glaube vielmehr, dass Trump mit speziell auch Maduro noch neben dem ganzen geopolitischen Thema eins, zwei andere Rechnungen offen hatte, die in seiner persönlichen Kalkulation eine viel größere Rolle gespielt haben. Insbesondere die Vermutung, die ja immer wieder angestellt wird, dass Venezuela bei dem tatsächlichen oder vermeintlichen Wahlbetrug 2020 in den Vereinigten Staaten mitgewirkt habe. Und ich glaube, da, wenn man sich in der Republikanischen Partei umhört, wird man sehr viele Stimmen sehen, die sagen, ja, wir sind ziemlich sicher, dass es da zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Wir sind auch ziemlich sicher, dass Venezuela seine Hand im Spiel hatte über diese Dominion-Wahlmaschinen, die ja von dort gekommen sind und die eingesetzt worden sind 2020 in den USA. Und wir möchten das jetzt wissen. Und ich glaube, hier bestehen eher im Hintergrund Wirkzusammenhänge, die die Entscheidung beeinflusst haben. Diese Beziehung natürlich zwischen Venezuela und dem Iran, es ist logisch, wenn ich einen großen gemeinsamen Feind habe, nämlich die USA in dem Fall, dass man sich dann trifft und zusammentut und versucht, quasi eine Allianz der kleinen Oppositionellen zu bilden, ist normal. Aber ich glaube, mehr ist da auch nicht dran. Vielleicht noch eine Randbemerkung zu dieser Frage des Humoristischen und der Moral. Ich glaube, wenn wir das Völkerrecht tatsächlich mal als Kategorie anerkennen würden und durchsetzen wollten, dann wäre im Prinzip eine ganz große Reform überhaupt notwendig, damit man da überhaupt mal drüber sprechen könnte. Denn es ist nicht so, dass die pure Anwendung des Völkerrechts immer die Barbarei verhindert. Im Gegenteil, sie kann sie unter Umständen sogar fördern. Und zwar dann, wenn in einem Land Dinge stattfinden, die barbarisch sind und wenn dann die Mehrheitsverhältnisse und die Vetoverhältnisse im Weltsicherheitsrat dazu führen, dass es keine legale Eingriffsmöglichkeit gibt, was in der Vergangenheit auch immer wieder passiert ist und was auch zu einer Erosion des Völkerrechts geführt hat, weil es auch Anlässe gab, wo dann interveniert wurde, eben auch ohne entsprechende Weltsicherheitsratsbeschlüsse. Und wenn man solche Konstruktionsfehler hat, dann muss man mal über diese Konstruktionsfehler nachdenken und man muss halt auch mal drüber nachdenken, wie will man sich darauf verständigen, nach welchen Kriterien man die Sachen dann ahndet oder nicht ahndet. Im Moment ist das ein großer Kuddelmuddel und das ist letzten Endes auch der Grund, warum sich am Ende machtpolitisch keiner drum schert.
Herr Zeyer, wie sehen Sie die Geopolitik jetzt, die Finanzierung des Iran oder natürlich auch die Verbindungen zu Russland und China? Wie muss man das ins große Bild einfügen?
Ich gehe tatsächlich davon aus, was ich ja schon vorher etwas ausführte, dass man sich unter diesen drei Mächten langsam darauf einigt, dass jeder seinen eigenen Hinterhof pflegen und in Ordnung bringen darf. Venezuela gehört zu den USA, Ukraine gehört zu Russland, Taiwan gehört zu China und da gibt es noch ein paar andere Länder. Grönland ist für die EU dann schon wieder ein größeres Problem. Was machen wir gegen den wiederholten Anspruch? Das hat Trump ja gerade vor kurzem wieder mal klargestellt. Grönland gehört uns. Das muss ich mal wieder ganz klar stellen. Vergessen hat er komischerweise bei seiner Aufzählung Panama. Vielleicht liegt es an seinem Alter, aber eigentlich hat er auch schon immer gesagt, der Panama-Kanal muss auch zurück zu den USA. Das ist also seine Vorstellung von dieser geopolitischen Umordnung. Ein finanztechnisch kleines Detail, aber finde ich nicht ganz unlustig, ist natürlich, wenn man sich jetzt im Moment vorstellt, vor allem in der Schweiz, in Liechtenstein, aber durchaus auch bei deutschen Banken, liegen ja Multimillionen an geraubten venezolanischen Geldern, nicht? Da geht man davon aus, dass in den letzten 20 bis 30 Jahren, schwer zu schätzen, ungefähr 300 Milliarden Dollar abgezweigt wurden. Eine ungeheuerliche Summe, die kann man ja nicht einfach im Koffer herumtragen, die muss man auf Bankkonten deponieren, da gibt es Trust-Konstruktionen und so weiter und so fort. Und ich bin überzeugt, dass es nicht nur in Havanna im Moment Krisensitzungen gibt, sondern auch in den Chefetagen, die diverser deutscher, Schweizer, liechtensteinischer, wahrscheinlich auch englischer und französischer Banken, die sich überlegen, wie sie mit dem Problem umgehen. Die Schweiz hat zum Beispiel heute bekannt gegeben, dass sie sämtliche Maduro-nahen Gelder, wie sie das auch immer feststellen will, weiß ich nicht, sperrt, und zwar für die nächsten 4 Jahre. Keine Ahnung, wie das in Deutschland, in Liechtenstein und in anderen Staaten gehandhabt wird. Aber auf jeden Fall, wenn wir von Finanzströmen sprechen, geht es da um sehr, sehr viel Geld.
300 Milliarden sind keine kleine Summe, ja, Herr Krall. Bitte.
Ja, das finde ich einen extrem interessanten und richtigen Hinweis. Denn während wir Otto-Normalverbraucher unserer Bank erklären müssen, wenn wir 5.000 oder 10.000 Euro von unserem eigenen Geld irgendwo hin verschieben und ausgeben oder einnehmen, werden hier Hunderte von Milliarden verschoben, ohne dass offensichtlich irgendeine Geldwäsche-Compliance-Abteilung auch nur Piep macht. Ja, das finde ich erstaunlich, und zwar deswegen, weil es zeigt, dass die ganze Geldwäschegesetzgebung sich nicht um die Geldwäsche schert, sondern sich eigentlich nur um die Entmündigung des Bürgers kümmern soll. Und da ist ja Venezuela auch kein Ausnahmefall, sondern die Welt besteht zu einem nicht geringen Anteil aus Diktaturen. Und insofern, als die Welt zu einem nicht geringen Anteil aus Diktaturen besteht, sind hier noch viele, viele Milliarden weitere Gelder, die da durch die Gegend geschoben werden, ohne dass die den Leuten gehören, wenn wir mal schon von Raub sprechen.
Ja, wir sind ziemlich am Ende. Eine Frage könnte ich noch unterbringen, wenn Sie noch Zeit haben. Und zwar, wir haben den Drogenbereich nicht wirklich intensiv behandelt, weil ich habe herausgehört, das ist nur vorgeschoben. Das ist eigentlich kein Thema. Wobei die USA hat natürlich schon Venezuela vorgeworfen, dass es Zehntausende Tote gibt jedes Jahr. Also wir haben gesagt, es sind bei diesem Überfall der USA ein paar Menschen gestorben, vielleicht bis zu 100. Jedes Menschenleben ist wertvoll. Aber sind nicht auch die Menschenleben in den USA wertvoll, die hier am Fentanyl beispielsweise gestorben sind, falls dieses aus Venezuela kommt? Und ich hole noch eine Spur weiter aus. Wir wissen, dass in den letzten Jahrzehnten die CIA ziemlich intensiv in den Drogenhandel involviert war. Wir wissen nicht genau, was jetzt passiert ist, seit Trump übernommen hat, ob beispielsweise mit der Kürzung der USAID-Gelder der Drogenhandel der CIA auch einen schweren Einschnitt bekommen hat. Und die dritte Frage, die ich zur Diskussion stellen will, ist es nicht möglich, und es gibt viele gute journalistische Arbeiten dazu, dass Venezuela auch ein zentraler Drogenhandelsplatz für den Transport nach Europa gewesen ist oder noch immer ist, Herr Zeyer?
Ja, gute Frage. Die letzte Frage kann man ganz klar beantworten. Ja, natürlich. Venezuela ist einer der größten Umschlagplätze für Drogenhandel nach Europa. Was die USA anbetrifft, da gibt es ja 70.000 Fentanyl-Tote pro Jahr. Inzwischen hat Venezuela mit denen überhaupt nichts zu tun. Das Fentanyl wird meistens in China oder in Mexiko hergestellt und dann über die mexikanische Grenze in die USA transportiert. Das ist mal der Punkt. Und wenn man gegen den internationalen Drogenhandel etwas unternehmen will, dann muss man zuerst in den USA sich um die Probleme kümmern. Denn auch da gilt natürlich, wenn ich jetzt ein Maduro-Anhänger wäre und nicht von meiner Schweizer oder Deutschen oder Liechtensteiner Bank den Hinweis kriege, also wir wollen dich nicht mehr, kannst du uns mal sagen, wohin wir dein Geld überweisen sollen? Dann würde ich sagen, okay, gut, ich bitte drum, mir das auf mein Trust-Konstrukt in Delaware, in Connecticut, in Florida oder in Texas zu überweisen, weil dort ist mein Geld am sichersten. Die größten Geldwaschmaschinen im Drogenhandel, die stehen nämlich nicht in Venezuela, sondern in den USA selbst. Das heißt also, wenn Trump wirklich eine Anti-Drogen-Politik verfolgen würde, die Sinn machen würde, dann würde er sich um solche Probleme kümmern.
Herr Krall, Sie haben das letzte Wort.
Ja, also das Thema Drogen ist, glaube ich, auch nicht der Mittelpunkt der Frage, was kostet Leben? Ich glaube, dass die Armut am meisten Leben kostet. Und Venezuela ist arm. Und Venezuela ist deswegen arm, weil es jetzt ein Vierteljahrhundert von einer sozialistisch-kommunistischen Junta regiert worden ist, die Demokratie abgeschafft, das Volk enteignet und im Grunde ein kommunistisches Regime errichtet hat, bei dem eine kleine Gangster-Nomenklatura die Dinge abgreift, sonst wären ja auch nicht 300 Milliarden in die Schweiz und nach Liechtenstein geflossen. Ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass unendlich viel menschliches Leid entstanden ist und dass viele Menschen gestorben sind, bevor sie eigentlich hätten sterben müssen, durch Krankheiten, durch Hunger, durch Not, durch schlechte hygienische Verhältnisse. Und dass das Wichtigste an der Stelle jetzt sein wird, dass in Venezuela wieder die Marktwirtschaft und die Demokratie Einzug halten. Und ich glaube, dass der Ansatz, jetzt nicht Venezuela zu besetzen, sondern zu sagen, wir geben euch jetzt den Hinweis, ihr müsst euch reformieren und ihr müsst die Demokratie wieder einführen. Und wenn ihr das nicht macht, dann holen wir die nächsten zwei ab und stellen sie in New York vor Gericht. Und das ist ja das letzten Endes, was die Amerikaner gemacht haben. Vielleicht eine erfolgversprechendere Variante ist, als wenn man das Land wie den Irak besetzt hätte und dann einen Krieg vom Zaun bricht, der dann ein Abnutzungskrieg wird und der dann am Ende alle schlechter stellt. Ich denke, dass das venezolanische Volk jetzt an der Reihe ist, seine Freiheit zurückzufordern. Und da das venezolanische Volk jetzt 25 Jahre Sozialismus sozusagen in Reinkultur abbekommen hat, bin ich ziemlich sicher, dass man sich für eine Marktwirtschaft, für ein marktwirtschaftliches Modell nach dem Vorbild von Chile und Argentinien entscheiden wird. Man muss ja nicht über den Teich nach Europa oder Amerika gucken, sondern man hat ja die richtigen und die guten Modelle auf dem eigenen Kontinent gerade am Werden und am Entstehen und am Erfolg haben. Und wenn das gelingt, dann wird sich, glaube ich, das Entfernen dieses Diktators aus dem Amt mit oder ohne internationales und Völkerrecht als segensreich erweisen. Wenn das nicht gelingt, dann ist es allerdings sehr bedauerlich, weil dann hält Venezuela am Sozialismus fest, obwohl es die Gelegenheit hat, ihn jetzt abzuschütteln. Und das wäre für dieses Volk und auch für die Nachbarvölker, die auch einen Teil dieser Kosten dann tragen müssen, höchst bedauerlich. Also wird es jetzt darum gehen, was tun wir und was können wir tun, um dort die Etablierung einer freiheitlichen Demokratie mit marktwirtschaftlichen Prinzipien, und das bedeutet im Grunde genommen argentinisches Modell oder chilenisches Modell, dort zu ermöglichen. Und damit sind wir dann beschäftigt. Das bringt, glaube ich, mehr als uns moralisch zu empören.
Meine Herren, ich bedanke mich sehr für die gesitterte Diskussion auf hohem Niveau. Ich glaube, so sollten Medien funktionieren. Wir hörten unseren Kontrafunk-Kollegen René Zeyer und den Ökonomen Markus Krall zur Militäraktion der USA in Venezuela.